Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Heute eingelegt und ausgelaugt. Ich bin Trailer Sparks und ihr hört FSK auf 93,0 FM oder im Livestream auf fsk-hh.org. Eingelegt werden die meisten Dinge ja irgendwie besser. Was gut werden soll, soll Zeit haben. Oder wie geht das nochmal? Gut Ding soll Weile haben. Fermentieren ist ein wunderschöner Prozess. Eingelegte saure Gurken schmecken lecker. Aber wie ist das eigentlich mit den schwelenden Problemen der Gesellschaft? Werden die auch besser, wenn eins die einlegt? Oder laugt einen das nicht einfach nur weiter aus? Lassen wir uns von all dem auslaugen, einlaugen, aufsaugen, mit dem wir uns viel zu lange nicht auseinandergesetzt haben? Etwas, was ganz lange eingelegt wurde und was vor allem ganz Hamburg seit mehreren Jahren unglaublich doll auslaugt, ist der sogenannte Rondenbach-Komplex zu unserem allerlieblingsthema G20. Meter weiter. G20 Bier holen. G20 mal kacken und so weiter und so fort, wie es damals hieß, vor mittlerweile 3 Jahren. Hierzu erst ein kleiner reißerischer Aufmacher, der auf jeden Fall die Ereignisse schön zusammenfasst, von Radio Korax.
7. Juli 2017.
G20-Gipfel in Hamburg.
In den frühen Morgenstunden
200 Aktivistinnen sind unterwegs
gegen den Gipfel.
Rondenbach, Gewerbegebiet Hamburg.
Sie werden von einer BFE-Einheit angegriffen und brutalst zusammengeschlagen.
Ohne Vorwarnung.
Offene Knochenbrüche und viele zum Teil Schwerverletzte.
59 Festnahmen.
Das war die Bilanz nach den Protesten gegen den G20-Gipfel im Sommer 2017 in Hamburg. Bei dem Polizeieinsatz am Rondenbach wurden zahlreiche AktivistInnen verletzt, einige von ihnen schwer. Nun beginnen vor dem Hamburger Landgericht die sogenannten Rondenbach-Prozesse, bei denen aber nur DemonstrantInnen angeklagt sind. Etwa 80 Personen müssen sich vor Gericht verantworten. Ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Besonders an dem Verfahren ist, den Beschuldigten werden keine konkreten Taten vorgeworfen. Allein ihre Beteiligung an einer aus Sicht der Polizei gewalttätigen Demonstration mache die Angeklagten zu StraftäterInnen. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Heute, am 3. Dezember, beginnt der erste Rondenbach-Prozess mit 5 Angeklagten. Der Hamburger Rechtsanwalt Matthias Wisper erklärt, wie sich die anstehenden Prozesse zusammensetzen.
Bei dem Gesamtkomplex Rondenbach handelt es sich um einen erneuten Versuch der Politstaatsanwaltschaft in Hamburg, das politische Demonstrationsstrafrecht zu beschädigen. Die Staatsanwaltschaft hat diese 80 Beschuldigten in 4 Gruppen angeklagt, etwa 20 jeweils. Also diese Verfahren liegen bei 4 großen Strafkammern. In einem Verfahren sind all diejenigen Betroffenen zusammengefasst, die zum Zeitpunkt der Demonstration jugendlich und heranwachsend gewesen sind. Um diese Gruppe geht es. Aus diesen 19 ursprünglich Angeklagten, in einem Fall hat die Kammer das Verfahren nicht eröffnet, hat das Gericht 5 Personen ausgesucht, um ein sogenanntes Pilotverfahren zu führen. Also quasi exemplarisch einmal das gesamte Verfahren durchzuführen.
Dieses erste Verfahren gegen 5 Angeklagte startet heute. Da die Angeklagten zur Tatzeit allesamt jugendlich waren, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für Matthias Wisper eine denkbar schlechte Voraussetzung für eine kritische Begleitung des Prozesses.
Das ist halt schon mal sehr besonders, wie diese 5 Personen ausgesucht worden sind. Die Kammer hat gesagt, sie nimmt einfach die 5 Jüngsten. Hat gesagt, die seien am meisten von diesem schwebenden, unerledigten Verfahren beeinträchtigt. Darüber kann man streiten, ob das so ist. Was den automatischen Effekt hat, dass das Verfahren von Gesetzes wegen nicht öffentlich ist. Das ist natürlich für dieses Verfahren eine Katastrophe, weil es tatsächlich ja um die Klärung von ganz grundsätzlichen politischen Fragen geht. Und dass das hinter verschlossenen Türen stattfinden wird, halte ich unter demokratischen Gesichtspunkten für sehr schlecht.
Nicht nur der Ausschluss der Öffentlichkeit beim Rondenberg-Verfahren stößt auf Kritik, sondern auch die Anklage selbst. Den Beschuldigten werden keine konkreten Taten vorgeworfen, nur ihre Beteiligung an einer Demonstration, aus der heraus es zu Gewaltsituationen kam, mache die Angeklagten zu StraftäterInnen. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. KritikerInnen sehen darin einen Angriff auf die Versammlungsfreiheit. Für Matthias Wisper ist diese Anklage ein Schritt zurück in längst überholtes Recht.
Das knüpft an eine Rechtslage, wie sie quasi 100 Jahre lang bestanden hat, von 1871 bis 1970, also ein sehr undemokratisches, obrigkeitsstaatliches Verständnis eines solchen Geschehens. Und es ist eben sozusagen 1970 reformiert worden. Es sollte eben nicht mehr der nur mitläuft, um seine Rechte wahrzunehmen, der Gefahr der Strafverfolgung ausgesetzt werden, wenn Teile einer solchen Demonstration unfriedlich werden. So. Das ist ja gerade das, was jetzt sozusagen angegriffen wird von Seiten der Staatsanwaltschaft, wenn versucht wird, oder wie es ja auch im Fall der Elbchaussee-Demonstration beim G20-Gipfel in einem anderthalb Jahre dauernden Prozess ja auch teilweise erfolgreich schon mal versucht worden ist, die Teilnahme oder das Dabeibleiben bei einer nicht friedlich verlaufenden Demonstration oder in Teilen nicht friedlich verlaufenden Demonstration unter Strafe zu stehen.
Dass die Hamburger Justiz ein Interesse an politischen Prozessen zu haben scheint, das zeigte sich bereits 2017, während bzw. kurz nach dem G20-Gipfel. Dem rabiaten Polizeieinsatz folgten damals rasante Schauprozesse.
Also ich selber war für den anwaltlichen Notdienst in der Gefangenensammelstelle bzw. bei dem Sonderhaftgericht in Harburg, als die Menschen, die im Rondenberg festgenommen worden sind, da eingeliefert wurden. Und wir haben ein Haft oder eine Justiz erlebt, die uns damals erschüttert hat und teilweise sprachlos gemacht hat tatsächlich. Also dass tatsächlich Leute vor den Haftrichter gestellt wurden, von denen man nur wusste, sie waren zu dem Zeitpunkt, als dort etwas passiert ist, vor Ort. Auch da hat niemand behauptet, er wisse, was sie da gemacht haben. Man ging mit Leuten zum Gericht, die hatten Wohnsitz, die hatten Arbeit. Und man wusste nicht, was sie gemacht haben. Möglicherweise hatte man bei denen eine schwarze Jacke festgestellt und die sind Wochen und zum Teil Monate lang in U-Haft eingefahren. Das war ja für uns damals, man kann sagen, neue und sehr erschreckende Erfahrung auch.
Solch eine politische Justiz könnte sich vor dem Landgericht in Hamburg nun wiederholen, wenn man sich anschaut, was den Angeklagten in den Rondenberg-Prozessen vorgeworfen wird. Der Anwalt Matthias Wisper sieht darin auch eine aktuelle Schwäche linker und demokratischer Kräfte.
Solche Verfahren sind ja immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und man muss leider sagen, dass dieses Verfahren in dieser Form möglich ist, macht deutlich, dass eine demokratische Linke in der Bundesrepublik im Moment nicht besonders machtvoll ist, um es vorsichtig zu sagen.
Der Rechtsanwalt Matthias Wisper vertritt einen der Angeklagten im heute beginnenden Rondenberg-Prozess vor dem Landgericht Hamburg. Der Prozess gegen die ersten 5 Angeklagten ist nicht öffentlich.
So viel erstmal zu den Hard Facts. Der Prozess um den Rondenberg-Komplex, ein beispielgebendes Verfahren, das den Zustand der Demokratie und der Versammlungsfreiheit noch mal weiter aufklären wird, hat also gestern begonnen. Und dazu gab es auch Solidaritätskundgebungen vor dem Gericht. Etwa 100 Leute waren vor Ort und zeigten ihre Solidarität mit den Angeklagten. Und interessanterweise kreiste auch, um uns alle noch mal schön daran zu erinnern, wie es damals war von der Soundkulisse her, ein Hubschrauber im Tiefflug über St. Pauli. Jawohl, für alle die das Geräusch vergessen haben, ganz tief in euch ist es noch drin. Es hat sich eingelegt und eingeschrieben in jede Faser der Bewegung, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwo wieder einen Polizeihubschrauber höre, denke, ich bin wieder da. Es ist wieder da. Wie nett Retraumatisierung doch funktionieren kann. Auch das laugt aus. Zu diesem Rondenbark-Verfahren, zu dem quasi den ganzen Komplex oder zu dem Protest, der da stattgefunden hat, gibt es einen sehr schönen Text, der in dem Buch Das war der Gipfel vom Assoziation A Verlag erschienen ist. Und den möchte ich gerne erstmal vorlesen, um quasi unsere Erinnerung, die sich ja eben so eingelegt hat und uns auslaugt, wieder so ein bisschen aufzufreshen. Rondenbark, der verhinderte Protest. Der Angriff kommt aus dem Nichts. Am frühen Freitagmorgen wird in einem Industriegebiet ein Demonstrationszug von der Polizei brutal zerschlagen. Zahlreiche Menschen werden verletzt, verhaftet, mit Strafverfahren überzogen. Eine Aktivistin aus Bonn berichtet. Wenn wir als Betroffene heute über den G20-Gipfel sprechen, dann reden wir vor allem über die massive Repression, die es gegen uns als Teil des Protestes gegeben hat, über unsere Erfahrungen im Gefängnis und über die Hausdurchsuchungen, die Monate nach dem Gipfel unvermittelt über uns hereingebrochen sind. Wir reden über unsere Erlebnisse auf der Straße, darüber, dass wir uns bereits bei der Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof wie in einem Film über einen Polizeistaat gefühlt haben. Wir reden darüber, dass wir in der Nacht, die wir im Volksparkcamp verbracht haben, kaum schlafen konnten, da wir fürchteten, auch dieses Camp könnte ohne Vorwarnung von der Polizei überfallen werden. Wir reden darüber, dass es Gespenstis war, als wir am Freitagmorgen mit einem der 4 Blockadefinger aus dem Camp aufgebrochen sind und auf unserem Demonstrationsweg weit und breit keinen einzigen Polizisten gesehen haben. Dass wir da bereits von zivilen Ermittlern umringt waren, haben wir erst später erfahren. Am frühen Freitagmorgen war die Stimmung noch gut. Obwohl die massive Polizeipräsenz, die ständige Bedrohung des Camps, als auch der vorangegangenen Demonstrationen nicht spurlos an uns vorbeigegangen waren, ging es endlich um Inhalte. Schon Wochen vor dem Gipfel gab es in den Medien nur ein Thema, die befürchteten Ausschreitungen und die Sicherheit in Hamburg. Über die Politik der G20 und warum man dagegen sein könnte, fiel kaum ein Wort in der öffentlichen Debatte. Wir waren also endlich auf der Straße und entschlossen, uns diesem Gipfel dieser Politik in den Weg zu stellen. Seit Wochen hatten wir über die verfehlte Klimapolitik der G20-Staaten, über die Farce des Pariser Abkommens, über die tödliche Abschottungspolitik der EU gegenüber Geflüchteten, die grausamen Verbrechen des Despoten Erdogan und den grenzenlosen Rassismus von Donald Trump diskutiert. Wir hatten Flugblätter und Broschüren geschrieben, Vorträge gehalten und Plakate aufgehängt. Wir wollten möglichst viele Menschen dazu bewegen, mit uns nach Hamburg zu fahren und endlich aufzustehen gegen den Gipfel menschenverachtender Politik, der damit geworben hatte, ein Festival der Demokratie zu sein. Die meisten von uns waren Frauen. Es gab Redebeiträge, Sprechchöre und Gesang. Die Demo war laut. Dass uns im Industriegebiet um diese Uhrzeit vermutlich niemand hörte, war uns egal. Unser Ziel war es, die Protokollroute des Gipfelteilnehmers zu erreichen und dort durch eine Blockade die Anreise zu verzögern. Die Illusion, der Protest könnte den Gipfel verhindern, hatte niemand von uns. Doch trotz des Polizeiaufgebots, der über die Medien verbreiteten Drohungen und der Sicherheitsvorkehrungen, wollten wir uns nicht davon abbringen lassen, uns dem Gipfel in den Weg zu stellen. Unsere Demonstration dauerte kaum 30 Minuten. Völlig unvermittelt wurden wir an der Schnackenburgallee von Polizeikräften, die plötzlich auftauchten, abgedrängt. Sie zwangen einen Teil von uns, in die kleine und unübersichtliche Straße am Rondenbark abzubiegen und trieben uns mit Wasserwerfereinsatz immer tiefer in diese Straße hinein. Es war unmöglich zu entkommen. Von der anderen Seite stürmten Polizisten einer sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit auf uns zu und zerschlugen die Reste unserer Demonstration. Binnen Sekunden lagen wir alle völlig durchnässt auf der Straße. Viele waren verletzt. Beim Versuch, vor der Polizei zu fliehen, waren einige Aktivistinnen über ein Gitter auf einen tiefer liegenden Parkplatz gestürzt. Die Folge waren teilweise schwere Knochenbrüche. Der Angriff der Polizei am Rondenbark kam für uns aus dem Nichts. Im Nachhinein wurde uns klar, dass es eine Falle war. Wir sollten in diese menschenleere Straße laufen, verprügelt und unter dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruches festgenommen werden. Viele Betroffene berichten, sie hätten sich gefühlt, als seien sie überfallen und gekidnappt worden. Auch nach über einem Jahr berichten viele derjenigen, die damals dabei waren, von Schlafstörungen, von Angstattacken und Vermeidungsverhalten. Sie durchleben die Szenen am Rondenbark immer wieder und haben ständig Angst davor, noch einmal verhaftet zu werden. Bei uns allen gab es Wochen später gleichzeitig Hausdurchsuchungen. Teilweise war die Polizei auch bei unseren Eltern oder im Falle einer Aktivistin sogar am Arbeitsplatz. All dies hat bei vielen retraumatisierend gewirkt. Vor kurzem erzählte ein Betroffener, er wache nachts mit Schrecken auf, wenn ein Polizeiwagen mit Sirene an seiner Wohnung vorbeifahre. Insbesondere das, was wir im Gefängnis erlebt haben, hätten wir in Deutschland niemals für möglich gehalten. Wir mussten uns während unserer Gewahrsamnahme mehrfach nackt ausziehen und von Beamten durchsuchen lassen. Uns wurden Telefonate und Gespräche mit Anwälten verwehrt. Wir verbrachten mehr als 24 Stunden in den ständig beleuchteten und kahlen Zellen der Gefangenensammelstelle, GESA, und wurden zum Teil mehrfach, auch nachts, in verschiedene Justizvollzugsanstalten verlegt. Erst nach über 20, teilweise mehr als 30 Stunden Freiheitsentzug, wurden wir einem Haftrichter vorgeführt. Bis dahin lebten wir in der Ungewissheit darüber, was mit uns passieren würde. Wir erfuhren nicht einmal, warum wir überhaupt in Haft waren. In der GESA durften wir nur in Begleitung auf die Toilette gehen. Die Tür mussten wir dabei offen stehen lassen. Es gab nicht genug zu essen und zu trinken. Wir bekamen weder Hygieneartikel noch trockene Kleidung. Polizeibeamte verhöhnten und beleidigten uns und wir wurden verbal und körperlich erniedrigt. In der GESA kam es zu unverhältnismäßiger Gewalt. Gefangenen wurde Prügel angedroht und es wurde auch zugeschlagen. Diejenigen, die am Rondenberg verhaftet wurden, waren unterschiedlich lang in Haft. Manche nur einen Tag, andere für 4,5 Monate. Warum wer von uns wie lange einsitzen musste, ist für uns nicht nachvollziehbar, denn nicht einer einzigen Person kann eine individuelle Straftat nachgewiesen werden. Auch jetzt, nach fast 1,5 Jahren, bleibt der G20-Gipfel für uns Thema. In den politischen Biografien der Betroffenen gibt es nun ein Davor und ein Danach. Die Erlebnisse haben uns verändert. Obwohl wir teilweise Angst davor haben, was bei künftigen Demonstrationen auf uns zukommen wird, und obwohl wir nicht wissen, wie unsere Prozesse in Hamburg enden werden, sind wir uns einig, dass wir für unsere Ideale weiterhin kämpfen wollen. Wir wollen weiterhin aufstehen für eine gerechte Welt und eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen. Deswegen gehen wir weiter auf die Straße und wir werden uns auch dem nächsten Gipfel in den Weg stellen. Soweit Julia Kaufmann als Artikel in dem Buch Das war der Gipfel vom Assoziation A Verlag, erschienen Ende 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieser Artikel heißt Rondenberg, der verhinderte Prozess. Das also ein Erlebnisbericht dazu, der auf jeden Fall für mich auch wieder neu happig war zu lesen. Also auch in einem selbst legen sich ja die Erlebnisse und das darüber Geredete ein. Und auch das laugt einen auf Dauer unglaublich doll aus, auch wenn eins das nicht so gerne zugeben mag. Aber wie? Wie können wir uns eigentlich einlegen und andere auslaugen? Ging es nicht irgendwie mal darum, eine Zecke zu sein in dem System? Einlegen, auslaugen, runterrocken, erschöpft sein. Passend dazu und zu diesem Thema komme ich auch gleich in eine andere Stadt, bevor ich noch mal kurz darauf hinweise, dass morgen die bundesweite Demo, also am 5. Dezember, für Solidarität mit den betroffenen G20-Repression stattfindet. In Hamburg, auch in Hamburg, also es wird bundesweit, oh Mann. Genau, es wird also morgen bundesweit nach Hamburg mobilisiert zu der Demo Gemeinschaftlicher Widerstand. Bundesweite Demo gegen Repression, 5. Dezember 2020 um 16 Uhr am Hauptbahnhof wird sich getroffen. Und dazu gibt es auch einen kleinen Aufruftext. Gemeinschaftlicher Widerstand gegen ihre Klassenjustiz. Bundesweite Demo am 5. Dezember für Solidarität mit den Betroffenen der G20-Repression. Demo im Rahmen der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand zusätzlich zum bundesweiten dezentralen Aktionstag vom 28. November. Der G20-Gipfel in Hamburg liegt über 3 Jahre zurück. Die leeren Versprechen der Mächtigen von damals sind längst schon vergessen. Nicht vergessen ist der Widerstand gegen das Treffen der weltweiten kapitalistischen Eliten. Zehntausende waren auf der Straße, um Protest gegen ihr System globaler Ausbeutung und Unterdrückung und auch gegen die Belagerung der Stadt durch brutale und hochgerüstete Polizeikräfte durchzusetzen. Und es ist noch nicht vorbei. Noch immer verfolgt der Staat diejenigen, die im Sommer 2017 gegen den Gipfel auf die Straße gegangen sind. Nach etlichen Verfahren und Haftstrafen in den letzten Jahren steht nun der Rondenberg-Prozess an. Ein Gerichtsprozess, mit dem eine spontane Demonstration, die während des Gipfels durch einen brutalen Polizeiangriff aufgelöst wurde, als Ganzes unter Strafe gestellt werden soll. Die Staatsanwaltschaft Hamburg und eine eigens eingerichtete Sonderkommission arbeiten unter Hochdruck daran, Schuldige dafür zu präsentieren, dass der Widerstand in Hamburg trotz ausufender Polizeigewalt nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das Rondenberg-Verfahren mit insgesamt über 80 Angeklagten aus dem gesamten Bundesgebiet ist nicht nur wegen seiner Größe ein einmaliger Angriff auf die linke Bewegung. Ohne dass einzelnen konkrete Straftaten nachgewiesen werden konnten, geht der Staat mit voller Härte gegen alle vor, die sich im Umfeld der Demo aufhielten. Das hieß für einen Teil der Betroffenen monatelange Untersuchungshaft, Hausdurchsuchungen, polizeilicher Druck gegen die Arbeitsstelle. Es ist mega schlimm, kommt zur Demo morgen. Eigentlich haben wir das inhaltlich alles schon gehört, so. Ich bin auch ausgelaugt davon, dass in allen Texten immer wieder das Gleiche steht und dass ich das Gefühl habe, ich wiederhole immer nur das Gleiche. Es legt sich auch in mich ein, dass es keine anderen Wege gibt, die Dinge zu kommunizieren, als über seitenlange Aufrufe, die immer das Gleiche wiederholen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt richtig finde, das Klassenjustiz zu nennen. So, ich verstehe nicht ganz, was das mit Klasse zu tun hat, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das so eine kommunistische Perspektive auf die Dinge. Es ist nicht so, dass ich nicht glaube, dass Klasse nicht existiert, aber wir hatten dazu ja auch schon mal eine Sendung, sondern dass ich mich frage, was überhaupt das für ein Kampfbegriff sein kann. Oder ob es nicht nur darum geht, auf Krampf zu versuchen, irgendeine gemeinsame Identifikation in uns einzuschreiben, anstatt sich positiv zu unseren Zielen zu bekennen und zu sehen, dass es nicht um Klasse geht in dieser Justiz, sondern dass es darum geht, dass die Justiz etwas gegen Leute hat, die den Staat, das Kapital, das Patriarchat und so weiter in Frage stellen. Das hat nichts mit einer Klassenidentität zu tun, sondern mit einer Haltung, mit einem politischen Willen und einem Ausdruck. So wie kurz ein Rant von Trailer Sparks zu diesem Thema. Vielleicht hören wir jetzt erstmal ein bisschen Musik, bevor wir quasi die Stadt wechseln. Hier wäre der Track, der mir vorgeschlagen wurde von Alice Naichovic, die heute leider unabkömmlich, nein, die sich heute selber eingelegt hat, weil sie zu ausgelaugt war. Und zwar Who's Fooling Who von Carl Hector and the Malcoons. Foreign Times, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute eingelegt und ausgelaugt. Ibims, Trailer Sparks, ihr hört FSK, das freie Senderkombinat auf 93,0 FM oder im Livestream auf fsk-hh.org oder vielleicht seid ihr einer meiner Podcast-Hörigseles. Ja, eingelegt und ausgelaugt. Wir hatten eben erst kurz über die Einschreibung und Auslaugung der gesamten G20-Geschichte in unsere aller Körper, Erinnerungen und so weiter gesprochen. Und über die Frage, was ist eigentlich eine andere Form der Einschreibung und Auslaugung, die wir liefern können, die nicht uns selber einschreibt oder einlegt oder reinlegt und auslaugt, weil wir immer nur dieselben Dinge tun und dieselben Dinge formulieren und uns auf Konzepte beziehen, die irgendwie aus dem 19. Jahrhundert stammen. Und vielleicht führt dann dieses Ganze uns selber einlegen und uns selber einen Bart anziehen und so tun, als wären wir immer noch dieselben, die vor 120 Jahren X und Bla und Blub gesagt haben, auch dazu, dass unsere eigenen Ideale verfälscht werden und wir gegenwärtige Kämpfe verlieren. Passend dazu ein kleiner Artikel, der auf wohnhaft.de erschienen ist, mit dem Titel Berlin, wir haben die Räumung nicht verhindert. Geneigte Hörixes werden sich erinnern, dass Alice und ich darüber schon im August auch gesprochen hatten, über die Syndikatssituation, dass wir hier mit Joe zusammen auch gesprochen hatten über die Liebig-Räumung. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz passend, da anzuknüpfen und diesen Artikel auch euch zu Gemüte zu führen. Im Vorwort des autonomen Blättchens Nummer 42 wird, bezugnehmend auf die Syndikaträumung, nach Ideen und den Diskussionsstand aus Berlin gefragt. Ideen gibt es viele, Konzepte eher wenige. Also fängt diese Antwort, die nur eine Sammlung von Positionen weniger Beteiligter ist, zunächst mit einer Analyse an. Ein Problem der letzten Räumungen, Friedel 54, Syndikat, Liebig 34 und der angekündigten weiteren Angriffe auf Projekte ist die Mentalität der im Grundbuch eingetragenen Besitzer dieser Grundstücke. Die Verschleierung von Eigentumsverhältnissen sind eine Konsequenz aus dem teilweise erfolgreichen Kampf gegen Sudberg Bölker, ehemaliger Anführungszeichen Besitzer der Riga 94 und Liebig 14, sowie weiteren illegalen Geschäftspraktiken in der Immobilienbranche. Inzwischen sind das Leute, die kaum greifbar sind, die sich hinter Briefkastenfirmen verstecken oder schon seit Jahren unter Polizeischutz stehen, wie Padovic, und denen ihr Ansehen in dieser Stadt vollkommen egal ist. Imagekampagnen gegen Firmen wie die Pinehill Saarl mit Sitz in Luxemburg als Räumungskläger gegen die Friedel 54 sind daher so aussichtslos wie andere Versuche, geschäftsschädigend auf diese Personen einzuwirken. Zudem ist wenig über die Motive der Menschen bekannt, die hinter jahrelangen Rechtsstreits stehen, nur um ein weiteres Haus umgestalten zu können. Ob das nur materielle Gründe sind? Braucht jemand wie Padovic zu seinen 200 Häusern unbedingt noch die Liebig 34, obwohl der Berliner Immobilienmarkt ausreichend Wege einfacherer Kapitalvermehrung hergibt? Bereits jetzt boomen im Wedding die Luxusobjekte für die zuziehenden Mittel- und Oberschichten. In wenigen Jahren wird auch das abgelegene Schöne Weide und vergleichbare Gegenden gentrifiziert. Warum muss vorher so ein Flecken wie der Köpi-Wagenplatz daran glauben? Es hat den Anschein, dass viele Investoren, die namentlich bekannten sind, tatsächlich ausschließlich weiße Männer, eine politische Agenda betreiben. Die Großen wie Christoph Gröner mit seiner CG-Gruppe, aber auch die Kleinen wie die Juppies vom Bambiland in der Rigaer Straße. Dort haben sich Pioniere zu einer Baugruppe zusammengetan, um ausgerechnet in dieser Gegend ihren Palast auf einer der letzten Brachen zu errichten. Und so tingeln sie seit Monaten durch alle Fernsehkanäle und Zeitungen, die Anwälte von Padovic und Riga, 94 Pseudobesitzer, die BewohnerInnen von Bambiland und Grüner. Sie wollen entweder nur diskret Geld scheffeln noch in Ruhe residieren, sondern sie wollen dabei rechtsfreie Räume und autonome Strukturen bekämpfen. Und dafür nehmen sie mehr in Kauf, als der Widerstand bislang ausrichten konnte. Ein weiteres Problem sind die politischen EntscheidungsträgerInnen. Nicht jeder ist so kurzsichtig wie der vormalige Innensenator Frank Henkel, CDU, der Recht und Ordnung versprach, aber neben brennenden Autos und Krawallen auch juristische Niederlagen erntete. Die aktuell Verantwortlichen ducken sich geschickter weg, warten Räumungsklagen ab und haben das Glück einer unglaublich dummen Opposition und einer Presse, die zwar redlich versucht, einen Konflikt aufzuheizen, aber damit keine Meinungsumfragen beeinflussen kann. An diesem Punkt ist für einen Teil der autonomen Gruppen vor einiger Zeit die Strategie entstanden, mit materiellen Schäden ein Szenario aufzubauen, das es irgendwann opportun erscheinen lassen könnte, die wenigen verbliebenen nicht kommerziellen Orte in der Stadt eher vertragen zu können. Die politisch Verantwortlichen sollten aus Angst um ihre Futtertrüge auf der Regierungsbank nach anderen Wegen als der Räumung suchen. Die Verantwortlichen im Sicherheitsapparat sollten sich vor Entscheidungen drücken, die ihre Unfähigkeit, die Stadt der Reichen zu schützen, offenbaren. Investoren sollten sich an den Futtertrog des Senats einladen lassen, um sich gemeinsam die Taschen zu füllen, als Kompensation für den Räumungsverzicht. Dieses Konzept ist nicht aufgegangen, obwohl unglaublich viele diverse Aktionen passiert sind und die Angriffe einen Schaden von vielen Millionen verursacht haben. Die Hauptstadtpresse beweist hier einen Funken Verstand, wenn sie sich von der Polizeipresse diktieren lässt, welche militanten Aktionen aufgeblasen werden. Zwillinggeschosse in vermeintlichen Kinderzimmern, die in Wirklichkeit Fahrradräume mit Fingerfarbe an den Scheiben sind, und ins Krankenhaus geprügelte Passanten, die laut späterem Gerichtsurteil besoffene Stresstypen waren und welche Angriffe von keiner Agentur gemeldet werden, weil die Angst vor Nachahmung groß ist. Wenn davon auszugehen ist, dass sich keine nennenswerte Stimmung in der Stadtgesellschaft bemerkbar macht, die den Verantwortlichen einen Stopp von Räumungen, nicht nur von Projekten, sondern auch von normalen Mietwohnungen abverlangt, könnte nur noch ein solidarischer Kiez Polizeieinsätze erschweren. In diese Phase sind NachbarInnen, Teile des liberalen Bürgertums und autonomen Gruppe, seit im Februar 2013 mit dem Versuch, die Räumung der Lausitzer Straße 8 in Kreuzberg zu verhindern, höchstmöglich und danach unerreicht eingestiegen, letztlich auch erfolglos. Des Weiteren beruht die Durchsetzungsfähigkeit von Räumungen auf der materiellen Überlegenheit der Polizei. Daran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern, und in Berlin wird die Frage der Verhinderung von solchen nicht als militaristische Angelegenheit diskutiert. Wenn wir die Anfänge des Häuserkampfs in der BRD in ihrer zyklischen Wiederholung betrachten, jeweils Anfang der 70er, 80er und 90er Jahre, dürfen wir Erfolge nicht nur als Verhinderung von Räumungen betrachten. Häuser wurden aus verschiedenen Gründen besetzt, weil Mann, Frau tatsächlich Wohnraum brauchte, weil Gruppen Orte als Treffpunkte und strukturelle Basis suchten und wohl auch lediglich als Sprungbett zur Intensivierung von weiteren Konflikten in Stadt und Gesellschaft. Dementsprechend konnte von den einen nur verhandelt werden, weil andere durch ihr Nichtverhandeln die Drohkulisse erst aufbauten, unter der sich der Berliner Senat zu Verhandlungen genötigt sah. Dass erhandelte Verträge keine Sicherheit bieten, haben schon viele Projekte erfahren müssen. Letztendlich hatten alle der seit Ende des Jahrtausends hier geräumten Häuser zwischendurch Verträge. Retten konnten sich nur diejenigen, die sich selbst kauften. Was das für deren politische Ausstrahlung bedeutet hat, mag jeder selbst beurteilen. Die Häuserkämpfe der Vergangenheit entwickelten ihre Wirkung dadurch, dass sich mehrere Besetzungen in bestimmten Kiezen konzentrierten. Sie waren keine Fremdkörper in der Nachbarschaft und konnten sich gegenseitig bei Bullenangriffen unterstützen. Wir verteidigen zurzeit Projekte und Squads in Nachbarschaften, in denen wir heute kaum noch neue besetzen würden, weil sich die Zusammensetzung des Milieus dort völlig verändert hat. Diejenigen, die Räumungen durchziehen, Senat, Bullen, Investoren, räumen aus präventiven Gründen. Es soll in den Innenstadtbezirken keine Spur von einem anderen Leben sichtbar sein. Mit dieser wirtschaftlichen und strukturellen Macht kann es die autonome Szene nicht aufnehmen. Trotzdem und deswegen ist die Verteidigung der letzten Häuser ein notwendiger Schritt, um daraus weitere Kämpfe führen zu können. Kollektive, die in diesen Auseinandersetzungen entstehen, können darin fähig werden, sich andere Räume anzueignen. Womit sich das Ziel des Verteidigens eines Hauses verschiebt, weg von den Mauern des Hauses und hin zu einem Kollektiv, das sich durch diesen Konflikt findet und an anderen Orten weiterkämpfen und leben kann. Damit verbundene Ausschreitungen und Streits innerhalb des feindlichen Machtblocks sind wünschenswerte Erscheinungen, wenn sie Risse zwischen den Klassen produzieren können und eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft zwischen dieser und dem Staat ausweiten. Natürlich sind noch Räumungen zu verhindern, wenn es mehr sein soll als ein Lippenbekenntnis. Dazu gehört nicht nur ein ständiges Verfestigen des Schreckensszenarios, um zu erfahren, wie viele Räumungen diese Stadt aushält und ob dem Senat irgendwann ein Tolerieren von wenigen selbstorganisierten Räumen erträglicher ist. Vor allem müsste die Stimmung in den betroffenen Kiezen sich eindeutiger gegen das Gewaltmonopol der blauen Abfallsäcke wenden. Nur für irgendwelche Nischen von Chaotinnen wie uns gehen zu wenig Menschen auf die Straße. Die Nachbarinnenschaft sollte für eine gewisse Notwendigkeit in unserer Existenz erkennen, damit es eben nicht auf eine militarisierte Machtfrage mit den Bullen hinausläuft. Dafür müssen unterschiedliche Widerstandsebenen verbunden werden und sich ergänzen. Elemente der Kiezkommune 1 können manchmal dem Schlagwort der solidarischen Nachbarschaft mehr Konturen geben als Steinwürfe auf Streifenwagen. Allerdings lassen sich beispielsweise Schutzräume für Obdachlose, die in der Rigaer Straße häufig die Nähe zu Hausprojekten suchen, oder regelrechte Favelas, wie sie mal an der Kuvri-Brache in Kreuzberg oder der Rummesburger Bucht entstanden, nur verteidigen, wenn auch Steine gegen Streifen und Wannen fliegen. Womit wir dann beim leidigen Thema Bündnisse sind. Die Liebig 34 wurde Monate vor ihrer Räumung in einem offenen Brief 2 von Menschen unterstützt, denen wegen ihrer kulturellen und politischen Tätigkeit eine gewisse Bedeutung beigemessen wird. Danach haben sich diese Prominente nicht weiter gemeldet und genutzt hat es nichts. Solidarisiert haben sich dann auch weitere Gruppen, ohne damit messbares Zögern der Verantwortlichen zu bewerten. Die Konsequenz daraus kann nur ein Entfunktionalisieren von Solidaritätsbekundungen sein. Wer wirklich in den Konflikt zwischen Staat/Investoren und den besetzten Räumen eingreifen will, muss mehr dafür tun als eine symbolische Geste und muss auch mehr Resonanz darauf erfahren als eine Twitter-Meldung. Dazu empfiehlt es sich, dass bedrohte Strukturen eine Arbeitsgruppe unterhalten, die den fortlaufenden Kontakt und Austausch mit potenziellen Unterstützerinnen und Bündnistreffen sicherstellen. Soweit ersichtlich war es bei vielen geräumten Projekten ein Problem, dann nicht die notwendige Kontinuität zu besitzen, um aus der bedrohten Lage einen gemeinsamen Kampf zu machen. Spätestens mit dem absehbaren Ende des juristischen Weges muss ein ständiger Informationsfluss und Diskussionsprozess zwischen dem bedrohten Projekt und prominenten oder linken SupporterInnen, den anderen Häusern der Stadt und den autonomen Gruppen bestehen. Mit der Interkitionale 3 ist in Berlin wenigstens eine neue Struktur entstanden, aus der heraus sich theoretische und praktische Initiativen entwickeln lassen. Bevor das Rad neu erfunden wird, bietet sich eine Beschäftigung mit der eigenen Geschichte an. Viele aktuelle Fragen zum Besetzen und Verteidigen wurden bereits in der Vergangenheit gestellt und unterschiedlich erfolgreich beantwortet. Die durchsetzungsfähigen Phasen wurden immer von einer Gegenkultur begleitet, die schon lange einer identitätssuchenden und auf Abgrenzung basierenden Subkultur gewichen ist. Ich wiederhole diesen Satz, weil er mir sehr wichtig ist. Die durchsetzungsfähigen Phasen wurden immer von einer Gegenkultur begleitet, die schon lange einer identitätssuchenden und auf Abgrenzung basierenden Subkultur gewichen ist. Dieser Rahmen setzt gegenwärtig die Grenzen unserer Mobilisierungsversuche. Unverzichtbar sind auch offene Versammlungen, wenn sie nicht Vollversammlung oder noch schlimmer AVV genannt werden. Ob die Versammlungen des letzten Jahres wirklich offen waren, ist eine andere Frage. Von den Kanälen der Mobilisierung und teilweise den Orten wohl nicht für alle. Besonders in Corona-Zeiten, wo der überwiegende Teil der Szene auf Tauchstationen geht, müssen Diskussionen und Ereignisse mit Gesichtern in Verbindung gebracht werden und nicht nur aus dem Homeoffice geführt werden. Zum Schluss stelle mir noch die Frage des Sinns von nicht wirklich auf Erhalt angelegten Neubesetzungen, wie sie in Berlin oft unternommen werden. Besetzen aus Bedarf an Wohnraum bietet als stille Besetzung eine echte Alternative an. Auch rein symbolisch, um auf etwas aufmerksam zu machen, erschließt sich ein Sinn. Viele Besetzungen der letzten Jahre eint aber die Bagatellisierung des Themas. Damit ist der typische Ablauf für viele Aktivistinnen gemeint. Über irgendeinen Kanal kommt die Info über eine Besetzung, Leute fahren dahin, gucken ein Haus an, werden von Bullen angeglotzt, dann wird geräumt, Leute fahren nach Hause. Wäre die Energie nicht besser in das Unterwandern, vor sich hin dösende Hausprojekte gesteckt, um diese zu repolitisieren? Braucht jede Gruppe ein eigenes Zentrum, statt die bestehenden Orte mit mehr Leben zu füllen? In Zeiten wie diesen bietet sich das Konzentrieren auf die letzten Räume an, statt sich weiter zu zerstreuen. Hier noch die 3 Fußnoten. Das eine war der Blog kiezkommune.noblogs.org. Das zweite war ein Verweis auf den Tagesspiegel. Und das dritte war die Webseite interkitionale.noblogs.org. Soweit also erstmal dieser Artikel. Ich finde vor allem, also ich würde quasi persönlich jetzt in Frage stellen, ob die Energie wirklich besser aufgehoben ist in dem Unterwandern von vor sich hindösender Hausprojekte, weil es eine andere Art der Energie ist und eine andere Art des Aufbaus und eine andere Art der Zusammenarbeit, die im Kampf entstehende Kollektive verhindert. Weil eins nicht ein Kollektiv im Kampf gegen eine bestehende Struktur aufbauen kann ohne damit die eigenen Beziehungsweisen zueinander zu gefährden. Weil es ja nicht ein Kampf in dem Sinne ist wie ein direkter Häuserkampf, wo irgendwie klar ist, gegen was oder wie man kämpft, sondern weil es eher ja dann eine langwierige und emotional zerfleischende Auseinandersetzung mit Menschen bedeutet, die keinen Bock haben, politisiert zu sein oder zu werden und die vor allem auch sehr damit beschäftigt sind, einen persönlich anzugreifen. Believe it or not, been there, done that. Aber was ich wirklich sehr wichtig und sehr richtig finde, ist halt genau dieses, dieser Subkulturscheiß, so, der für mich eben sich auch niederschlägt in diesem Demoaufruf, den ich vorhin abbrechen musste. Nicht, weil ich keine Solidarität empfinde für die Betroffenen von Repressionen von G20, sondern weil ich einfach einen Aufruf, der irgendwas von Klassenjustiz spricht und der mit diesen Fremdwörtern um sich wirft, nicht für das Mittel halte, um irgendwen anzusprechen, außer die Leute, die sowieso dahin gehen. Und ich mich oft frage, worum geht es? Geht es wirklich darum, also wenn es wirklich darum geht, quasi eine solidarische Gemeinschaft aufzubauen, dann müssen wir doch nicht mit diesen Schlagworten um uns werfen und Demos organisieren, sondern eine solidarische Gemeinschaft aufbauen und uns vernetzen und wirklich in die Tiefe gehen und über die Dinge sprechen, die uns beschäftigen. Und wenn es darum geht, nach außen ein Zeichen zu setzen, dann sollte das doch auch in einer Sprache formuliert sein, dass nicht jeder, der nicht schon direkt hier 10 Jahre Marx-Schule hinter sich gebracht hat, einfach mal schreiend davonläuft, weil niemand sich was vorstellen kann unter dem Begriff Klassenjustiz. Muss ich mich wirklich als Teil einer Klasse verstehen, um zu verstehen, dass es darum geht, dass Menschen demonstriert haben für ein besseres Leben von Menschen und dafür jetzt einfach, nachdem sie körperlich und psychisch verletzt worden sind, jetzt noch vor Gericht stehen. Darum geht es doch, dass quasi nicht nur einmal auf die Leute eingeschlagen wird, nicht nur zweimal auf die Leute eingeschlagen wird, sondern quasi ein drittes Mal, dass versucht wird, Menschen zu brechen, die etwas sagen. Trailer Sparks being angry. Vielleicht liegt es auch daran, dass alles ein bisschen zu leise für mich ist, um es mit den Worten von Georg Kreisler und Heinz Hurzer zu sagen.
Ich sitz schon lang im Kabarett und singe Lieder wie eine mutige, doch alternde Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder, und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso violett. Ich singe lächelnd, denn ich denke an die Pause. Die Leute lächeln, denn sie wollen mich gern verstehen. Dann ist die Vorstellung vorüber und ich sause, und zu Hause fällt mir ein, es ist schon wieder nichts geschehen.
Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone, heute eingelegt und ausgelaugt mit Trailer Sparks. Ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 FM oder im Livestream auf fsk-hh.org. Guten Morgen. Wir haben also gesprochen über gemeinschaftlichen Widerstand, die Kampagne im Rahmen des Rondenbar-Komplexes. Wir haben gesprochen darüber, welche Räumungen wir in Berlin verhindern konnten und welche nicht. Haha. Und wir haben darüber gesprochen, beziehungsweise eben noch nicht, was sich alles so eingelegt hat über die Jahre. Und dieses ganze Einlegen und Auslaugen hat sich aus meiner Perspektive irgendwie in diesem Jahr unter dieser ganzen pandemischen Zu- und Umständigkeit der Welt nochmal neu zum Ausdruck gebracht. Die ganze Problematik dessen, wie sich anarchistische und andere autonome Strukturen, antiautoritäre Strukturen in den letzten Jahren irgendwie selbst in sich selbst mit sich selbst eingelegt haben und wie gesellschaftliche Prozesse und Problematiken nie an die Oberfläche gekommen sind, weil sie auch so ausgelaugt haben. Und es gibt jetzt dazu einen richtig langen Text, der am 2. Dezember in die Media erschienen ist. Das Jahr 2020, ein Virus trifft auf ein NATO-Papier. Der ist aber viel zu lang und ich habe heute auch schon viel zu viele verschiedene Texte vorgelesen. Ich wollte darauf hinweisen, dass der existiert und vielleicht einfach so quasi die Schlussargumentation nochmal kurz, weil das ja auch quasi der emanzipatorische Teil ist. Die Analyse ist interessant und dann hier können wir auch über diesen emanzipatorischen Teil nochmal kurz sprechen. Genau, und Quarantimes berichtete über die weltweiten Aufstände gegen autoritäre Regimes, die sich weiter durchziehen. Wer von euch das mitbekommen hat, also in Paris ist jetzt für morgen auch wieder der nächste Protesttag angekündigt, nachdem es ja letzten Samstag ziemlich heftig zu und her ging bei den Demonstrationen gegen das neue Polizeigesetz, gegen das neue Gesetz, das verbieten soll, dass Polizistinnen gefilmt werden und all das mitten im Lockdown. Ne? Jemand hat letzte Woche zu mir gesagt, dass die Person... J'ai toujours pensé que Macron c'est un facho, mais personne m'a croyé. Also ich habe immer geglaubt, dass Macron ein Fascho ist, aber niemand hat mir geglaubt. Ich musste ziemlich lachen, als ich das gehört habe. Genau. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das Französisch jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber so geht's manchmal. Also hier einen kurzen Auszug aus dem Text. Das Jahr 2020, ein Virus trifft auf ein NATO-Papier. Genau, kommt ja erst so eine längere Analyse, auch zu der NATO und militärisches Vorgehen in den Städten, die Kontrolle über die Bewegung der Einzelnen, die autoritäre Zurichtung und das steigende Vertrauen in den Staat, was ja tatsächlich alles schön zugenommen hat. Dann schreiben die Leute, die den Text geschrieben haben, dass sich das so alles mit quasi auch den Erfahrungen der Berliner Polizei deckt und natürlich auch den Zusammenhang mit Rechtsradikalen und dem Umgang mit Jugendlichen und Menschen von niederen Klassen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Genau, und dann hier, ich fange an mit dem, genau, dann wird das BMI Corona-Strategiepapier zitiert. Wo ich mir auch immer noch nicht sicher bin, ob also ich habe das ja auch unterfragt, den Staat quasi damals gelesen, aber bin mir immer noch nicht so sicher, wie doll ich dem vertrauen soll oder wie doll das geschrieben ist, damit es gelesen wird. Genau. Hier deuten sich Bedingungen an, die wir als Rebellinnen herstellen sollten, um Anziehenderes zu bieten, als die Angst, die die Herrschenden als Medizin verbreiten. Zitat aus dem BMI-Corona-Strategiepapier. Sollten die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-Epidemie nicht greifen, könnten im Sinne einer Kernschmelze das gesamte System in Frage gestellt werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die Auswirkungen einer Durchseuchung auf die Gesellschaft verdeutlicht werden. 1. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll im Luftringen zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. 2. Kinder werden sich leicht anstecken. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und eine davon qualvoll stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist das Schrecklichste, was ein Kind ja erleben kann. Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden. Nach der Formel 2019 ist gleich 1919 plus 1929. Whatever. Wieder zurück zum Text. Solidarische Nachbarschaften und ähnliche soziale Kollektive müssen sich Räume und Orte nehmen, die für einen Widerstand in diesem sozialen Krieg eignen. Dadurch, dass wir dort zahlreich sind und übereinstimmen in der Notwendigkeit, diese Gebiete zu verteidigen, gegen ein System, welches nur das verseimsamte Starren auf einen Bildschirm in den Phasen der Regeneration zwischen der Arbeit und der Zerstreuung um jeden Preis bietet. Übrigens wurden temporäre autonome Zonen bereits 2013 in einem Text mit dem Titel »Sind wir im sozialen Krieg?« vorgeschlagen, der aus dem Widerstand gegen das Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr GÜZ und den Bericht UU 2020 kam, was in der damaligen Phase der europaweiten Unruhen gegen die Wirtschaftskrise verlockend erschien, wurde doch kaum realisiert. Temporäre autonome Zonen wurden in Städten kaum reklamiert, brachen schnell unter Druck zusammen, Exarchia Athen 2019 beschränken sich auf wenige Quadratmeter, Riga Straße Berlin oder Orte wie Connewitz, Leipzig und erlangen erst durch überraschende Krawalle, wie in den oben genannten Beispielen, Aufmerksamkeit. Unser Verhältnis zu Territorien in einer Stadt drückt sich in zwei verschiedenen Varianten aus. Noch werden Orte verteidigt, in denen Menschen auch wohnen oder die sie anderweitig für ihr soziales Leben nutzen. Wo diese Räume schon verloren sind, weichen Menschen in die seelenlosen Zentren aus, deren Einkaufsstraßen bei Konfrontationen natürlich zerstört werden, weil es hier nichts mehr zu verteidigen gibt. Vor diesem Paradigmenwechsel steht auch die autonome Szene in Berlin. Wenn die von Senat und Bullen angestrebte völlige Beseitigung unserer Treffpunkte, Projekte und solidarische Nachbarschaften umgesetzt sein wird, gibt es nichts mehr zu verteidigen. Die Stadt wird dann lediglich noch als feindliche Umgebung wahrgenommen werden, die keinen lebenswerten Ort mehr anbieten. Zulauf werden jene Stimmen bekommen, die jetzt schon als einzige Option die Zerstörung der Stadt sehen. Das Jahr 2020 hat in Europa einen so starken Druck auf anarchistische und linksradikale Strukturen gebracht, dass wir nur selten aus der Defensive herausgekommen sind. An anderen Orten hat es unerwartete Aufstände gegeben und auch in manchen Metropolen hier brodelt die Unzufriedenheit. Es reicht nicht, darauf zu warten, dass das System die Schraube überdreht oder sich nur noch den Aluhüten entgegenzustellen. Es ist Zeit, Räume in der Stadt zu besetzen oder mit der Zerstörung der Stadt zu beginnen.